Das sind die drei Schritte. Schritt 1. Bremsen lösen. Sie erfahren, warum die meisten Vorsätze abzunehmen schon zum Scheitern verurteilt sind, bevor sie überhaupt auch nur eine Kleinigkeit an ihrem Essverhalten verändert haben. Denn unsere bekannten Denkmuster über Essen und Abnehmen verhindern sehr oft ein dauerhaftes Abnehmen. Deshalb geht es in Schritt 1 darum, diese Bremsen im Kopf zu lösen. Erst dann haben Sie Chancen, dass Sie die Veränderungen in Ihren Essgewohnheiten erfolgreich und dauerhaft umsetzen. Außerdem lernen Sie, wie Sie es anstellen, dass Sie nicht nur 2 Monate oder 2 Jahre schlank bleiben, prominentes Beispiel Joschka Fischer, sondern auch nach 10 Jahren Ihr Wunschgewicht halten können. Schritt 2. Lebensmittelauswahl treffen. Hier erfahren Sie, warum bestimmte Lebensmittel dazu führen, dass Sie immer wieder zu viel davon essen, obwohl Sie es nicht wollen. Wir erforschen die Hintergründe, wie chemische Zusätze in der industriellen Nahrung unseren Appetit verändern, unserer Gesundheit schaden und sogar die Bakterien in der Darmflora so verändern, dass Abnehmen fast unmöglich wird. Wir stellen Ihnen stattdessen eine naturbelassene Art zu essen vor, die Sie auf Dauer zu Ihrem Wunschgewicht bringt und Sie schlank hält. Es geht in diesem Buch nicht um eine Diät, sondern um eine andere Art von dauerhafter Ernährung. Es geht um Natur statt Chemie im Essen. Die meisten stellen sich gesundes Essen viel zu verzichtsorientiert vor. Solange sie aber das Gefühl haben zu verzichten, werden sie das niemals dauerhaft durchhalten wollen. Sie brauchen also eine Art von Ernährung, die sie satt und zufrieden macht, die ihnen schmeckt und die keine Wünsche offen lässt. Es geht also um das Wiederentdecken eines neuen Genusses statt um Verzicht. Das ist unser Anliegen in diesem Buch, Ihnen eine solche Art zu essen nahezubringen. Schon mal vorab, Sie dürfen weiterhin Fleisch, Fisch, Eier, Butter, Fett und Kohlenhydrate essen. Es kommt nur auf die Art der Verarbeitung und die Zusammenstellung der Lebensmittel an. Sie erfahren zum Beispiel, dass Kokosfett den Stoffwechsel anregt und Sie beim Abnehmen unterstützen kann. Sie dürfen sich satt essen und schlemmen und genießen. Wir möchten Ihnen Lust machen, einen neuen Genuss an natürlichen Lebensmitteln wieder zu entdecken. Schritt 3. Die neue Ernährung im Alltag umsetzen. Im stressigen Alltag scheitern daran die meisten guten Vorsätze. Deswegen ist für uns ganz zentral die Frage, wie Sie mit wenig Aufwand gesund und lecker essen können. Wir haben aus unserer langjährigen Erfahrung die besten und praktikabelsten Koch- und Einkaufstipps zusammengestellt, die Ihnen die Umstellung leicht machen. Schlussendlich geben wir Ihnen unsere besten Sport- und Bewegungstipps mit auf den Weg. Denn auch beim Thema Sport machen Anfänger gerne alles falsch, was man falsch machen kann. Dann aber legen Sie durch Sport Gewicht zu. Mit unseren Tipps sparen Sie Zeit, Geld und Mühen. Abspecken werden Sie trotzdem. Und noch ein Hinweis: Wenn Sie sehr starkes Übergewicht haben oder das ganze Thema Gewicht und Essen Sie sehr belastet, empfehlen wir, sich therapeutisch unterstützen zu lassen. Schritt 1. Die Bremsen im Kopf lösen. Bevor Sie Ihre Ernährung umstellen, müssen Sie an ein paar Stellschrauben im Kopf drehen. Denn oft sind es unbewusste, eingefahrene Denkmuster, die das Abnehmen so schwer machen. Wollen Sie wirklich abnehmen? Jeder Übergewichtige hat schon einmal versucht abzunehmen. Provokativ gesagt, wer etwas anderes erzählt, schummelt. Bei dem Versuch, dauerhaft Gewicht zu verlieren, scheitern die allermeisten Moppeligen. Zu den größten Frustrationen von Internisten zählt die Bekämpfung von Übergewicht. Natürlich bieten manche Krankenkassen Diätberatungen an. Dort sitzen die Übergewichtigen dann ein paar Stunden lang und lassen die Beratung über sich ergehen. In Wirklichkeit warten nicht wenige von ihnen nur darauf, gleich in der Kaffeepause zum Kiosk laufen zu können, um sich Chips und Schokolade zu kaufen. Jeder Übergewichtige ist davon überzeugt, dass er gerne abnehmen möchte. Doch das stimmt nicht ganz. In der Psyche der meisten von ihnen sind gewisse Anteile vorhanden, die gerne dick sein möchten. Da ist jeder Mensch anders, aber es gibt ein paar immer wiederkehrende Muster. Ganz grundsätzlich ist das Bild des gemütlichen Dicken in uns als etwas Positives verankert. Es kann sein, dass bei den heute etwa 50-jährigen Menschen Bud Spencer einen großen Anteil bei der Verankerung dieses Bildes hatte. Alle Kinder wollten in den 1970er Jahren so groß und stark werden wie Bud Spencer. Ein großer Teil der Männer ist außerdem lieber dick und unbeweglich, als gärtenschlank und so beweglich wie eine Gazelle zu sein. Letzteres empfinden sie einfach als unmännlich, beziehungsweise meinen, es zeige Tendenzen zur Homosexualität. Dicke Männer haben sich ihren dicken Bauch in so mancher Stunde vor dem Fernseher oder am Tresen erkämpft. Ihr dicker Bauch war ihr Freund, wenn ihnen mal wieder der Chef oder die Ehegattin auf den Sack gegangen ist. Kurzum, es gibt Anteile in der männlichen Psyche, die alle Abnehmversuche torpedieren. Denn die männliche Psyche weicht instinktiv davor zurück, dünn zu werden, wenn dünn werden bedeutet, dass man aussehen soll wie Woody Allen. Dummerweise sehen sie aber aus wie Woody Allen, wenn sie einfach nur abnehmen und kein Gewichtstraining machen. Bei Frauen ist alles noch komplizierter. Dazu später mehr. Dick war schick. Meine Mutter und mein Vater waren in ihrer Jugend ultraschlanke Menschen. Als ihr Sohn war ich ein spindeldürres Jüngelchen mit einem viel zu großen Kopf. Der Anti-Wikinger schlechthin. Ich bin 1967 geboren und somit in einer Zeit groß geworden, in der Männer dazu da waren, das Geld zu verdienen, sich beim Abendessen die größte Kartoffel zu nehmen und über das Fernsehprogramm zu bestimmen. Doch im Haushalt hatte meine Mutter komplett das Sagen. Zudem war sie die persönliche Köchin für mich und meinen Bruder. Die Ernährungsphilosophie meiner Mutter war vorbelastet durch ihre Eltern. Ihr Vater war nämlich ein wirklich stark übergewichtiger Mann mit einer riesigen Plauze. Meiner Oma war das aber recht, denn in einer Zeit voller schlanker Männer war so ein stattlicher Mann wie mein Opa eine echte Ansage. Der Bauch meines Opas war sein Statussymbol und gleichzeitig der erotische Schlüsselreiz für meine Oma. Meiner Oma waren ich und mein Bruder absolut zu dürr. Wir standen für sie auf einer Stufe mit den damals zum ersten Mal in der deutschen Presselandschaft dokumentierten Kindern aus der Sahelzone. Meine Oma meckerte andauernd, dass wir viel mehr essen müssten. Mein Opa hat mir oft die folgende Geschichte erzählt. Wenn ihn sein Leben mal wieder richtig frustriert hat, dann hat er eine relativ gut besuchte Kneipe oder Gaststätte gesucht, in deren Hinterzimmer eine Gesellschaft feierte. Dort hat er das Licht ausgeknipst und ein paar Stühle in die Menge geschmissen. Dann ist er, so schnell er konnte, weggelaufen, denn wenn sie ihn erwischt hätten, hätte die Geschichte für ihn mindestens im Krankenhaus geendet. Ich weiß nicht, wie Eltern heute reagieren würden, wenn ihre Kinder so einen Unsinn anstellen würden. Ein Besuch beim Kinderpsychologen wäre wohl das Mindeste. Aber damals, im Deutschland der 1930er Jahre, war solch ein Verhalten gang und gäbe. Mein Opa war ein ganz normaler Arbeiter und weit davon entfernt, ein asoziales Anhängsel der Gesellschaft zu sein. Er war auch beileibe nicht der Einzige, der so einen Blödsinn gemacht hat. Generell hatten die Menschen früher viel weniger Überwachung. Natürlich gab es sozialen Druck und soziale Erwartungen, aber beides war nicht so subversiv und eng gewoben wie heutzutage. Die Menschen waren nicht so reich, die Menschen waren nicht so schön, die Menschen mussten nicht so gut funktionieren wie heute. Wer wollte, konnte den ganzen Tag rauchen und Alkohol trinken. Ich liebe es, in alten Schwarz-Weiß-Filmen die kleinen Details zu bemerken, die darauf hinweisen, was für eine andere Gesellschaft es doch früher war. Immer wird geraucht und fast immer wird getrunken. Es wird viel weniger diskutiert und dafür werden öfter mal die Fäuste geschwungen. Aber wenn man sich streitet, ist es nie so richtig ernst und zwei Szenen später haben sich alle wieder lieb. Ich werde das Gefühl nicht los, dass heutzutage sehr viele Dicke diese ganz grundsätzliche Stimmung der 1930er Jahre durch schlechtes Essen zu kopieren versuchen. Das übermäßige Schlemmen von schlechten Kalorien ist so ziemlich die letzte Möglichkeit, bei der man sich heute noch über alle Vorschriften hinwegsetzen kann. So wie in den 1930er Jahren. Sehr oft ist dieses Fehlverhalten begleitet von echten Fressattacken. Diese Fressattacken finden gerne am Abend oder am Wochenende statt. Binge-Eating lautet der Fachausdruck dafür.